klassische handschriftliche Einzelklausur in einer begrenzten Zeit hat sich überlebt. Das ist meine feste Überzeugung.
Für mich bedeuten alternative Prüfungsformate zum einen Lebensweltbezug und Orientierung für die Schülerinnen und Schüler. Dementsprechend würde ich jetzt eher so ein Abgesang auf die klassischen Prüfungsformate formulieren.
Das sagen die Pädagoginnen Cornelia von Ilsemann und Julia Königs. Ihre Ideen für eine moderne Prüfungskultur sind so ziemlich das Gegenteil von der Praxis meiner Schulzeit. Da hieß es, manchmal fast schon drohend, Hefte raus, Klassenarbeit. Immer wieder gab es auch sogenannte unangekündigte Kurzkontrollen, in denen der Lehrstoff der vorhergehenden Stunden abgefragt wurde. Es ging dabei um eine 1:1 Wiedergabe aller Lehrinhalte. Wer als Schülerin schön stur auswendig lernte, war klar im Vorteil. Ob die Sachen verstanden, das Wissen auch angewendet werden konnte, spielte keine Rolle. Hallo, mein Name ist Heiko Kräft. Dies ist die dritte von insgesamt 6 Folgen des Bild-Spezials zur neuen Lernkultur. Schön, dass du dabei bist. In dieser Episode geht es um Prüfungen und Schulnoten und darum, welchen Einfluss sie auf das Lernen haben. Wie muss sich die Prüfungskultur verändern, damit sich eine neue Lernkultur etablieren kann? Das ist die spannende Frage.
Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.
Keine Schulnoten? Für manche ist das ein echtes Aufregerthema, fast schon der Untergang des Abendlandes. Es sei das Ende jeglicher Lern- und Leistungsbereitschaft. Es nehme die Möglichkeit, Leistungen zu bewerten und zu vergleichen. Aber stimmt das? Ich möchte es herausfinden. In einer Schule, die damit Erfahrung hat. Deshalb geht es an die mecklenburgische Ostseeküste nach Rostock, in die Jena-Planschule. Sie ist eine staatliche, integrierte Gesamtschule mit Grundschulteil und liegt im Zentrum der Hansestadt. Die familiären Hintergründe der Schülerinnenschaft sei vielfältig, sagt Lehrerin Christine Prüß.
Auch bei uns sind die unterstützten Schülerinnen und Schüler, die staatliche Unterstützung brauchen, bis hin zur Arztfamilie gemeinsam vertreten, sodass wir, glaube ich, da insgesamt das gut abbilden.
2025 feiert die Jena-Planschule Rostock ihr 25-jähriges Bestehen. Schulleiter Martin Plan erinnert an den Beginn.
Die Schule ist gegründet worden, weil sowohl Eltern als auch Lehrkräfte gesehen haben, dass das alte, übertreibe jetzt mal etwas, preußische System nicht so gut funktioniert und nach dem Ende der DDR einfach in gewisser Weise ein Vakuum war und man einfach versucht hat, das Ganze doch vom Kinde her zu denken.
Und zwar von jedem einzelnen Schüler her, von jeder einzelnen Schülerin. Dieser individuelle Blick charakterisiert bis heute das pädagogische Selbstverständnis der Jena-Planschule. Auch dann, wenn es darum geht, Leistungen zu bewerten.
Jedes Kind muss individuell nach den eigenen Fähigkeiten, Fertigkeiten beurteilt werden und auch den eigenen Lernfortschritt vor diesem Hintergrund begreifen. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil wir dann hin zu einer intrinsischen Motiviertheit kommen, nicht nur zu einer Selbstständigkeit, sondern auch einer echten Selbstverantwortlichkeit. Und die ist ja die Voraussetzung dafür, dass Schülerinnen und Schüler am Ende der Zeit dann ihr Leben selbstständig, aber auch kompetent meistern können.
Das Ziel von Lernen ist das Beherrschen und Anwenden von Wissen. Nicht das Erreichen von guten oder schlechten Bewertungen in Klassenarbeiten oder auf Zeugnissen. Das macht das Schulkonzept der Jena-Planschule deutlich. Es formuliert auch an anderer Stelle ziemlich klar. Leistungseinschätzung muss immer mit Wertschätzung verbunden sein. Für Schulleiter Martin Plan eine Selbstverständlichkeit.
Je mehr Respekt, Wertschätzung wir einander entgegenbringen, umso eher begreift der Schüler, die Schülerin das auch als ihren Lernprozess. Und auf lange Sicht ist, selbst wenn man anfänglich mehr dort hineingeben muss, umso stärker ist später dann einfach auch diese Selbstmotiviertheit ein Garant dafür, dass man weniger Zeit braucht, weil einfach die Lernerfolge höher sind.
An der Jena-Planschule wird mittlerweile, da wo es rechtlich möglich ist, auf Noten verzichtet. Leistungen, ihre Bewertung, ihre Einordnung werden zudem zwischen Lehrkräften und SchülerInnen immer besprochen. Dabei spielt der individuelle Lernpfad der Schülerinnen, des Schülers eine wichtige Rolle, sagt Christine Prüß.
Was ist dir schon gut gelungen und vor allen Dingen auch, was ist dir besser gelungen als das letzte Mal? So dass man einfach Wege aufzeigt, wo sich der Schüler verbessert und wo sich eben der Schüler in seinen Möglichkeiten weiterentwickelt und hier das Positive auch nochmal herausstellt und wirklich auch in den Auswertungen wesentlich mit dem Positiven anfängt und auch gerade in mündlichen Leistungen die Bewertung auf den Schüler zuschneidet.
Ein Maßstab für das Bewerten ist dabei der erreichte Grad bestimmter Einzelkompetenzen, zusammengefasst in Kompetenzrastern. Sie stehen auch in der Kommunikation mit den Eltern im Vordergrund.
Notenzeugnisse, die wir rechtlich schreiben müssen und ja auch tun, sind kein Bestandteil von Elterngesprächen, sondern da wird ganz konsequent nur über diese Konzepte und über diese Kompetenzen einfach gesprochen.
Selbst nach vielen Jahren erfolgreicher Praxis sei das Konzept Schule ohne Noten aber immer wieder erklärungsbedürftig, sagt Christine Prüß. Sie unterrichtet unter anderem Mathematik und Physik.
Gerade in der Großelternschaft ist das sehr, sehr schwierig, die ja ganz klar mit diesem Notensystem einfach aufgewachsen sind. Ne? Die meisten Eltern haben sich aktiv entschieden, das Kind soll hier zur Schule gehen, weil das hier eben anders ist. Und die tragen das ganz oft auch mit. Aber gerade viele Großeltern kommen dann, welche Note ist denn das? Und dann kommen natürlich unsere Schüler auch wieder zurück, na, welcher Note würde das denn entsprechen? Und ich glaube, das ist eine große Hürde, das auch in die Köpfe zu kriegen. Und das wächst sich aber, glaube ich, über Zeit und über Jahre und über viele Gespräche einfach aus.
Denn das klassische Notensystem suggeriere ja nur eine Eindeutigkeit.
Was sagt eine 3? Ich kann einen Teil nicht, einen Teil kann ich dann doch. Und das ist immer so schade drum, weil der Schüler einfach gar nicht durch die 3 gar nicht mehr merkt, was er wirklich kann und was alles schon besser läuft in der Entwicklung und was er sich erarbeitet hat, selber erarbeitet hat. Und dann ist eine 3 manchmal auch sehr, sehr gut. Und so wie wir sagen, jeder muss mit seiner Note glücklich sein und der eine ist mit einer 3 glücklich, weil er einfach viel darum gekämpft hat und für den anderen wäre eine 3 eine Katastrophe.
Weg vom starren Notensystem. Das braucht Zeit. Es gab und gibt viele Hürden. Schulleiter Martin Plan.
Dieser Prozess war nicht ganz einfach, hat viele verschiedene Schritte durchlaufen, aber das ist inzwischen etabliert und, glaube ich, wird von allen auch als Erfolg gesehen und vielleicht auch zunehmend weniger als Belastung, die es am Anfang natürlich ist. Wenn man ein System ändert, braucht das erstmal Energie.
Die Rostocker begannen zunächst mit einigen wenigen Klassen. Mittlerweile sind deutlich mehr Schülerinnen und Schüler notenfrei.
Zu meiner großen Freude haben auch die Mittelgruppen, die ursprünglich sehr zögerlich waren und bis ablehnend, erkannt, dass dort große Potenziale drin schlummern. Und derzeit sind wir bis einschließlich Jahrgangsstufe 5, dass wir mit diesen Kompetenzrastern arbeiten. Im kommenden Jahr wollen wir dann bis einschließlich Jahrgangsstufe 6 dort gehen.
2021 veröffentlichte Björn Nölte zusammen mit einem Co-Autor das Buch Eine Schule ohne Noten – Neue Wege zum Umgang mit Lernen und Leistung. Darin argumentiert er, dass Schulnoten in ihrer jetzigen Form überholt sind.
Das, was wir uns da erhoffen an objektiver Leistungsermittlung, ist eine Scheinrealität. Wir vergeben Studienplätze nach der zweiten Dezimalstelle nach dem Komma und wissen aber, dass die gleiche Leistung, wenn sie nur 2 Wochen später von der gleichen Lehrkraft korrigiert wird, mitunter zu einer anderen Bewertung führt. Also da ist ein großes Missverhältnis von dem, was wir glauben, mit unserem Bewertungs- und Prüfungssystem ermitteln zu können und dem, was dann tatsächlich dahinter steckt.
Der frühere Gymnasiallehrer für Deutsch, Geschichte und politische Bildung arbeitet mittlerweile als Referent in der Schulaufsicht der Schulstiftung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. Ungerechte Notenvergabe beträfe selbst die scheinbar exakten naturwissenschaftlichen Fächer.
Ich habe Erfahrungen damit, ganz konkret, mal abseits von den wissenschaftlichen Studien, dass auch im Abitur in Mathematik an der gleichen Schule in Erst- und Zweitkorrektur erhebliche Abweichungen in den Notenpunkten erfolgen. Durchgängig, nicht mal als Ausnahme, sondern eigentlich fast jedes Mal.
Traditionelle Bewertungssysteme würden sich etwas vormachen. Ihre propagierte Vergleichbarkeit sei nur scheinbar gegeben. Für Björn Nölte ein Grund, von klassischen Schulnoten abzurücken.
Es ist erheblich lernförderlicher und auch sinnvoller, wenn man Leistungsstände ermitteln will, eher von einem diagnostischen Blick auszugehen und individualisierter vorzugehen.
Auch Cornelia von Ilsemann steht Systemen, die nur auf starren Schulnoten oder Punktesystemen beruhen, skeptisch gegenüber. Die Bildungsexpertin war unter anderem Leiterin der Bildungsabteilung bei der Senatorin für Bildung und Wissenschaft in Bremen und Vorsitzende des Schulausschusses der Kultusministerkonferenz. Sie ist eine der AutorInnen des Böll-Briefs Neue Lernkultur für alle Schulen. Einen Link zu diesem Paper findest du in den Shownotes dieses Podcasts. Cornelia von Ilsemann bemängelt am klassischen Schulnotensystem unter anderem den fehlenden lebensweltlichen Bezug.
Guckt man sich die Arbeitswelt an, dann sind die Rückmeldungen doch nicht über reine Noten, sondern die sind immer inhaltlich beschrieben. Das ist genau das, was die Schulen, die keine Noten geben, in Rückmelde- und Zielvereinbarungsgespräch mit Schülerinnen und Schülern machen, wo sie sagen, was kannst du schon, was nimmst du dir noch vor, wie geht es weiter?
Einen völligen Abgesang auf das Schulnotensystem möchte sie aber nicht anstimmen.
Ich würde das deshalb gerne lassen, weil Eingangstests etwa zur Universität, wie sie viele Länder haben, sozial viel selektiver sind. Darum würde ich sowohl Ende der 10. wie beim Abitur diese allgemeine Hochschulreife, die ein Recht gibt, an eine Universität zu lassen, so belassen. Und dann kommen wir an den Noten nicht mehr vorbei. Die sind mäßig aussagefähig, weil sie eben nicht so komplex sind wie andere Berichte. Aber sie sind eine Richtschnur, eine relativ aussagefähige Prognose für späteren Studienerfolg.
Björn Nölte erkennt zwischen dem Prüfen und Vergeben von Noten und dem Lernverhalten von SchülerInnen einen direkten Zusammenhang. Eine neue Lernkultur brauche unbedingt auch eine neue Prüfungskultur.
Prüfungskultur bedeutet dann eben im engeren Sinne, wie hoch ist quasi der Anteil, der sich im Rahmen davon jetzt auch mit lernförderlichen Elementen befassen kann, und wie hoch ist der Anteil, der sich mit sowas wie Selektion, Vergleichbarkeit und Zugangsregelung zu weiterführenden Bildungseinrichtungen beschäftigt.
In seiner Zeit als Lehrer habe er einen ausgeprägten Pragmatismus erlebt.
Meine Schülerinnen waren so klug, mir immer zu sagen, ja, wir lassen uns gerne darauf ein, was Sie hier an Lernarrangements mit uns machen wollen, aber welche Klausur wartet denn am Ende, welche Leistungsbewertung wartet am Ende auf uns? Sie müssen uns doch aufs Abitur vorbereiten. Also ich habe immer gemerkt, wie stark der Einfluss dieser Prüfungsvorbereitung und der Prüfung auf das, was im Unterricht oder beim Lernen passiert ist. Und daher glaube ich, dass das der entscheidende Hebel ist, zu einer neuen Lernkultur zu kommen über die Veränderung von Prüfungskulturen.
Und das, sagt Björn Nölte, passiere nun. Langsam.
Wenn man in die Schulen hineinguckt und jetzt versucht, empirisch zu erheben, wie wird da geprüft, wie wird mit Leistung umgegangen, dann ist der Blick, glaube ich, eher noch, muss der davon geprägt sein, dass vieles noch beim Alten geblieben ist. Aber es gibt inzwischen viele, viele Schulen, viele Initiativen und eben auch Bundesländer, die da neue Wege beschreiten.
Eine Schule, die neue Wege beschreitet, ist das Otto-Nagel-Gymnasium in Berlin. Es liegt im Ortsteil Biesdorf des Bezirks Marzahn-Hellersdorf. Ich bin dort unter anderem mit den beiden Abiturientinnen Luisa und Mia verabredet. Sie zeigen mir ein Schuljahrbuch. Aufwendig gestaltet, professionell gedruckt und gebunden. Das Werk ist Ergebnis eines alternativen Prüfungsformates.
Also das hier war unser erstes Produkt aus dem Kunstzusatzkurs. Da sollten wir uns sozusagen selbst darstellen. Also eine Seite über uns machen, eine Doppelseite war das, glaube ich. Und da sind ganz verschiedene Sachen bei rausgekommen, weil natürlich jeder verschiedene Persönlichkeiten hat. Wir haben uns jetzt hier sehr auf unsere Dreier-Mädchenfreundschaft sozusagen bezogen und das ganz klischeehaft sozusagen in Pink dargestellt.
Gemeinsam blättern sie durch das Jahrbuch. Darin zu sehen, weitere Ergebnisse alternativer Prüfungsformate.
Da haben zwei Schülerinnen und Schüler von uns einen Flyer Design gelayoutet und eingereicht und haben auch bei einem Wettbewerb gewonnen und durften dann an einer Konferenz teilnehmen, die auch Nobelpreisträger beinhaltete, bei der Curious Conference 2024. Und hier auch wieder fächerübergreifend zum Theaterfestival Hellersdorf-Marzahn. Da haben wir die Preise entworfen für die unterschiedlichen Kategorien. Also es war sehr kreativ das ganze Jahr, sehr umfangreich und sehr abwechslungsreich.
In einem Kurs wurde auch ein Plakat für eine Ausstellung entworfen. Über das Benoten und Prüfen wird im Vorfeld gesprochen.
Also wir hatten dann im Endeffekt als unser alternatives Prüfungsformat eine Präsentation über unser Arbeitsergebnis, wo wir dann die verschiedenen Aspekte des Plakats oder Posters analysiert haben. Zum Beispiel den Symbolgehalt, Schrift, Farbgebung, also die einzelnen Elemente, die wir halt verwendet haben, die verschiedenen Ebenen und Symbole. Und das war dann so eine zusammengesetzte Note, glaube ich, aus dem Endprodukt und der Präsentation. Eben erstmal unsere Präsentationskompetenz, Vorstellungskompetenz und dann aber natürlich auch der Inhalt des Plakats und Darstellung und inwiefern wir das auch erläutern könnten, was eben unsere Intention hinter den verschiedenen Gestaltungsentscheidungen war.
Am Otto-Nagel-Gymnasium sind solche Prüfungsaufgaben zunehmend Alltag, erzählen die beiden Schülerinnen.
In vielen Fächern haben wir jetzt auch schon die letzten Jahre immer mit Ersatzleistungen gearbeitet, wie zum Beispiel Lernvideos, Präsentationen, Stundenleistungen und sowas. Ist natürlich auch immer vorteilhaft, dann um einen ganz anderen Blick auf die Situation oder auch das Lernmaterial zu haben und nicht nur dieses kurze Lernen für die Klausur abrattern und dann weiter, sondern man beschäftigt sich über einen längeren Zeitraum eben mit den Informationen und erarbeitet diese auch ganz anders.
Eine treibende Kraft hinter der neuen Lern- und Prüfungskultur am Biesdorfer Gymnasium ist Schulleiterin Dana Wolfram-Gagel. Sie setzte sich dafür ein, dass das Gymnasium Teil eines Berliner Schulversuchs wurde.
Wir sind bereits in der zweiten Phase. 3 Jahre haben wir bereits hinter uns. Unser Ziel war es und ist es immer noch,
alternative Leistungsüberprüfungen zu erproben, anzuwenden. Da geht es darum, Orts- und Zeitstrukturen auch aufzuheben und das immer mit digitalen Mitteln.
Die Erfahrungen seien positiv.
In der zweiten Phase werden wir gucken, ob wir die Dinge auch evaluieren können. Also inwiefern sind wir wirklich effektiver, schülerorientierter, leistungsorientierter unter Einsatz digitaler Medien, auch um raus zu können aus der Schule, andere Lernorte zu nutzen.
Julia Königs unterrichtet am Otto-Nagel-Gymnasium Deutsch, Deutsch als Fremdsprache und Geografie. Sie ist von der neuen Herangehensweise überzeugt.
Als ich an die Schule gekommen bin, bin ich auch relativ schnell in das Team des Schulversuchs, ich sag jetzt mal, reingerutscht und habe dann auch angefangen, dort aktiv mitzuarbeiten. Und am Anfang war man natürlich selbst auch ein bisschen überrascht, was es eigentlich alles für Möglichkeiten gibt.
Schritt für Schritt erfindet sie nun zusammen mit KollegInnen neue Formate.
Ich habe erstmal in meinem Unterricht angefangen, das ein bisschen im Kleinen zu erproben. Also beispielsweise mal über 2-3 Unterrichtsblöcke ein Projektarbeit zu machen, die dann aber beispielsweise eher in der Mitarbeit bewertet wird, um auch für sich selbst erstmal diese Sicherheit und den Mut zu entwickeln. Und ich habe den Eindruck, je länger wir jetzt auch in diesem Schulversuch sind, geht es nicht nur mir so, sondern auch anderen Kollegen und Kolleginnen, dass man viel mehr Selbstsicherheit entwickelt und merkt, okay, da ist eine Idee, das könnte man machen.
Im Austausch mit anderen Lehrkräften entstand die Idee, fachübergreifende Prüfungsformate zu entwickeln. Im Fach Deutsch tat sich Julia Königs beispielsweise mit einem Kollegen zusammen, der Ethik unterrichtet.
Wo wir auch am Ende gemerkt haben, wow, das ist echt super gelaufen. Und jetzt haben wir dieses Schuljahr glücklicherweise wieder eine Klasse zusammen und sind auch dabei, das jetzt noch weiter, also die Erfahrungen, die wir gemacht haben, nochmal zu reflektieren und weiter auszuarbeiten, dass wir das jetzt auch nochmal als größeres Klassenarbeitsprojekt dann auch sozusagen zusammen umsetzen können.
Schulleiterin Dana Wolfram-Gagel, die selbst Kunst unterrichtet, unterstützt solche Vorhaben, wohl wissend, dass es schulrechtliche Grenzen gibt.
Wir sind zeitgemäß und modern unterwegs und müssen trotzdem die Anforderungen erfüllen, indem wir parallel häufig arbeiten. Zumindest ich im Fach Kunst, also ich öffne Klausuren und lasse die Schülerinnen und Schüler relativ frei arbeiten, aber parallel dazu bereite ich sie auch auf klassische Aufgabenformaten vor. Was muss man denn im Abitur zeigen? Das sind Analysekompetenzen und die brauchen die auch bei alternativen Klausuren oder Leistungsüberprüfung.
In manchen Fächern sei dieses Vorgehen auch am Otto-Nagel-Gymnasium noch nicht selbstverständlich, sagt die Schulleiterin.
Ich glaube, dass Lehrkräfte der Naturwissenschaften sich schwerer tun, den neuen Schritt zu gehen. Also insbesondere die Mathematiker bei Biologie, Chemie und Physik, die sind bereits jetzt schon sehr lebensnah bei uns hier und versuchen, Probleme des Lebens aufzugreifen. Und somit ermöglichen die auch alternative Leistungsüberprüfung. Mathematiker muss man manchmal noch ein bisschen überzeugen. Ich weiß nicht warum.
Luisa und Mia erleben die neuen Prüfungsformate, auch in den naturwissenschaftlichen Fächern, als anregend.
In Chemie ist das natürlich was ganz Neues, weil das da nicht diese typische Klausur ist, die man sich irgendwie vorstellt, dass man da irgendwelche Reaktionen aufstellt, irgendwelche Formeln und damit arbeitet. Wir sollen jetzt ein bisschen größer denken und ein Nachhaltigkeitsprojekt zum Great Barrier Reef zum Beispiel erstellen und dabei dann den chemischen Aspekt und die Versauerung des Ozeans darstellen. Das bereitet einem so ein bisschen mehr auf das Leben vor. Man hat auch das Gefühl, dass es viel alltagsbezogener ist, weil es eben nicht diese typische Klausur ist, auf die man sich vorbereitet und da vergisst man dann eh wieder danach, was man sozusagen dafür gelernt hat.
Schülerinnen und Schüler auf das Leben nach der Schule, auf den Arbeitsmarkt vorbereiten. Das ist Teil schulischer Aufgaben. Doch wie stark ähneln sich schulische Bewertungsprozesse mit denen der Berufswelt? Wie stark spiegeln Schulzeugnisse außerschulische Anforderungen? Der Rostocker Schulleiter Martin Plan sieht da in manchen Punkten Anpassungsbedarf.
Alles, was nicht in Abiturprüfungen vorkommt, wie ist meine Selbstkompetenz, wie ist meine Sozialkompetenz, ja. Auch Methodenkompetenzen spielen nur sehr bedingt eine Rolle. Und vieles sozusagen, was außerschulisch eigentlich an Fertigkeiten da ist, spielt dort überhaupt keine Rolle.
Das Zusammenstellen von Zeugnissen hinterfragt Martin Plan ebenso.
Wir als Erwachsene, wenn wir uns irgendwo bewerben, lassen ja auch Dinge raus, die vielleicht nicht so ideal sind und sprechen eher oder schreiben eher über unsere Stärken. Und auch das müssten wir Schülerinnen und Schülern eigentlich ermöglichen, dass sie auch eine gewisse Wahlmöglichkeit haben. Was kommt denn nachher auf so ein Abschlusszeugnis?
An der Rostocker Jena-Planschule stehen beim Bewerten von SchülerInnenleistungen sogenannte Kernkompetenzen im Vordergrund. Sie werden schulintern erarbeitet und gemeinsam festgelegt.
Eine Hürde ist, glaube ich, sich zu einigen, welche Kernkompetenzen möchte man in einem Schuljahr entwickeln, damit man auf ein Zeugnis ausweisen kann, welche Kernkompetenzen sollte mein Schüler am Ende eventuell erreicht haben. Und da muss man sich in der Fachschaft wirklich gemeinsam und gut absprechen, was möchte man erreichen.
Und zwar jahrgangsstufenübergreifend, sagt Christine Prüß.
Wir haben auch in der Fachschaft von Klasse 1 bis Klasse 12 raufgeguckt, wie man eben schaut, dass man bestimmte Kompetenzen zusammenfassen kann und eben die Ausweisung von manchen Kompetenzen nicht so intensiv betreibt. Dass man nicht anfängt, für jedes Fach 20, 30 Kompetenzen auszuweisen, die man sicherlich auch entwickelt, aber dass es übersichtlich bleibt für den Elternteil und auch für den Schüler.
Zum Beispiel für Finn. Er ist Schüler an der Jena-Planschule, macht dort in diesem Jahr sein Abitur. Seit vielen Jahren werden seine Leistungen auch innerhalb dieser Kompetenzraster bewertet. Er schätzt die Art und Weise, wie an seiner Schule geprüft und bewertet wird.
Ich hatte wirklich immer das Gefühl, dass es gut gemeint und sozusagen mit meinen besten Interessen formuliert wurde, sodass man das Gefühl hat, man wird gesehen, man hat das Gefühl, man kriegt schon Sachen hin und man hat immer das Gefühl, da kann man sich noch bessern, aber wie gesagt, eben auf eine herausfordernde Weise, also so formuliert, dass man daran arbeiten möchte und nicht ein, meh, das war schlecht.
Doch wie kann so eine wertschätzende Leistungsbewertung gelingen? Zumal im Dialog mit dem Schüler, der Schülerin.
Das liegt auch an mir als Lehrerpersönlichkeit. Das gibt meine Schule nicht vor. Und wenn ich eben merke, mein Schüler ist mit seiner Note nicht zufrieden, und dann setze ich mich natürlich mit meinen Schülerinnen und Schülern dahin und bespreche, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, auch wenn ich nur eine Note untergeschrieben habe. Und ich glaube, das ist eine Einstellung, die die Kolleginnen und Kollegen mitbringen und nicht die Schulaufsicht gewährleisten kann.
Eine ausgewogene, individualisierte Darstellung von Stärken und Schwächen. Das ist eine wichtige Komponente neuer Prüfungskultur und eine hohe Verantwortung für Lehrkräfte, sagt Bildungsexpertin Cornelia von Ilsemann.
Es gibt auch schlechte Lernentwicklungsberichte und da steht immer drin, Johann hat sich ganz viel Mühe gegeben und wir sind stolz, dass du so ein guter Kumpel bist und verantwortlich Aufgaben übernimmst. Und dann erwartet die Eltern Ende 8 plötzlich eine Prognose mehr als ein Hauptschulabschluss, kommt aber nicht mehr raus und die fallen aus allen Wolken. Dann ist was schiefgelaufen. Also da muss die Kommunikation dann besser werden und da sind Noten an irgendeiner Stelle dann auch aussagefähig für Zukunftschancen. Und das darf man nicht verpassen.
An der Rostocker Jena-Planschule sind solche Überraschungen eher ausgeschlossen. Denn zum Konzept des Prüfens und Bewertens gehört immer auch die Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler.
Mittlerweile fällt es mir schon wesentlich leichter und ich sehe auch, wenn ich Arbeiten zurückbekomme und dann sehe ich in der Rückmeldung, da hat das gefehlt, dann denke ich mir meistens, klar, das leuchtet total ein, das hätte ich vielleicht sogar auch gewusst, ist mir in dem Moment nicht eingefallen oder so.
Diese Fähigkeit, sagt Finn, bewähre sich auch außerhalb der Schule.
Ich merke das auch in anderen Lebensbereichen, dass mir das geholfen hat, sozusagen zu reflektieren, woher kommt meine Motivation für diesen Arbeitsprozess und bin ich zufrieden damit sozusagen? Also dieses Zufriedenheit mit sich selber, das ist, glaube ich, das, was für mich die Selbstreflexion in dem Punkt ausmacht.
An der Rostocker Schule wird das Bewerten den SchülerInnen teilweise sogar selbst überlassen, erzählt Lehrerin Christine Prüß.
Dass man eine Gruppenbewertung eben so gestaltet, dass man Punkte verteilt und die Schülerinnen untereinander nach Anteil in dieser Gruppenarbeit ihre Punkte untereinander verteilen. Und auch das kann man diskutieren und zeugt ja von der hohen Selbstkompetenz der Schülerinnen und Schüler, die sich einschätzen.
Als ich ein-, zweimal gehabt habe, da habe ich auch das Gefühl gehabt, dass diejenigen, die dann, und das gibt es immer quasi, dass einige die Gruppe als Hauptarbeitstiere sozusagen vorantragen, dass die dann aber entsprechend auch für ihre Mehrpunkte einstehen und andere dann damit auch okay sind und sagen, ich weiß, ich habe hier nicht so viel gemacht, als ist dann okay, dann kriege ich halt 1-2 Punkte weniger als ihr.
So eine außerordentlich reflektierte Notenvergabe gelingt nur durch ein behutsames, stetiges Hinführen der SchülerInnen.
Durch diese langen Jahre ab Klasse 1 Selbsteinschätzung, Fremdeinschätzung funktioniert das tatsächlich in großen Teilen sehr, sehr gut und sie verteilen das nicht immer gleich. Und das ist wirklich faszinierend, das sehe ich auch immer wieder als sehr herausfordernd für die Schülerinnen und Schüler an.
Für den Rostocker Schüler Finn sind die eher ungewöhnlichen Prüf- und Bewertungsnormen seiner Schule ein Gewinn.
Es ist natürlich mit Aufwand verbunden, aber ich habe immer das Gefühl, es hilft mir, mein bestes Ich zu sein, weil ich immer, also ich habe sozusagen die Werkzeuge an die Hand gegeben bekommen, mit denen ich meine eigene Arbeit reflektieren kann.
Beste Voraussetzungen für den weiteren Bildungsweg, sagt Cornelia von Ilsemann.
Es gibt eine wissenschaftliche Untersuchung der Universität Duisburg-Essen von Isabel van Ackeren und etlichen anderen, die untersucht hat, Woran scheitern Studienanfängerinnen und Studienanfänger, übrigens insbesondere solche aus nicht-akademischen Elternhäusern? Und die Kernantwort ist die Selbstregulationskompetenzen. Die können ihren Prozess nicht organisieren, die trauen sich nicht genug zu. Wenn sie einen schwierigen Text kriegen, den sie nicht bewältigen können, dann wissen sie nicht, wie sie es angehen und lassen es lieber ganz. Die trauen sich nicht, jemanden zu fragen und zu sagen, können wir mal in der Gruppe uns zusammensetzen oder wer kann mir denn hier helfen, diesen Text zu verstehen? Und damit meine ich nicht nur Migrationshintergrund. Auch viele Schülerinnen und Schüler aus langjährig deutschen Familien haben eine bestimmte Bildungssprache oft nicht so parat, dass das gut ist oder ausreichend ist für die Universität. Das ist deshalb die Aufgabe von Schule, diese in ausreichendem Umfang zu vermitteln.
Papier, Stift, Fragenkatalog und eine strikt vorgegebene Menge Zeit. Keine Notizen, keine Bücher, kein Internet. Absolutes Kommunikationsverbot. Das ist das klassische Setting einer Klausur. Das passt nicht zur modernen Arbeitswelt, findet Cornelia von Ilsemann.
Die Situation, eine Klausur zu schreiben, ist eine künstliche, die im Arbeitsleben nie vorkommt. Ich habe in meinem Leben sehr viel schreiben müssen, in den ministeriellen Jobs oder auch Fachaufsätze. Und immer, wenn ich das gemacht habe, habe ich doch natürlich meine eigenen Unterlagen genutzt oder mich im Netz nochmal vergewissert, ob bestimmte Fakten, die ich im Kopf hatte, wirklich so stimmen. Und wenn ich einen Entwurf gemacht habe, habe ich den überarbeitet und Absätze verschoben, nach oben oder nach unten, die Schlussfolgerung nochmal überarbeitet. Und wenn irgend Zeit war, habe ich es nochmal jemand anders gezeigt. Gesagt, gebt mir mal ein Feedback. Wie schätzt ihr das ein? Ist das verständlich? Ist die Argumentation klar? Ist die Schlussfolgerung logisch? Und dann haben die mir ein Feedback gegeben und dann habe ich es weiter verbessert. Und erst dann habe ich solch einen Aufsatz abgegeben.
Schülerinnen und Schülern wird diese effektive, ergebnisorientierte Arbeitsweise in Prüfungen nicht zugestanden.
All das ist bei einer Klausur verboten. Ich darf die eigenen Unterlagen nicht nutzen, ich darf nichts aus dem Netz ziehen, ich darf nicht kommunizieren und ich muss unter Stress in einer sehr knappen Zeit all mein Wissen aus dem Kopf, nur aus dem Kopf reproduzieren. Und viele Schülerinnen und Schüler haben ja mal gerade die Zeit, das nochmal durchzulesen und bestenfalls Rechtschreibfehler zu korrigieren. Und sie machen das handschriftlich. Diese Art von Produktion und Ergebnis, die sie bei einer Klausur zeigen müssen, haben sie binnen Kurzem gar nicht mehr geübt. So haben die nicht mehr regelhaft gearbeitet.
Der Rostocker Schulleiter Martin Plan teilt diese Analyse.
Und Kommunikation beispielsweise während einer Prüfung heutzutage würde zum Ausschluss der Prüfung führen. Kreativität in Prüfungsformaten, die relativ fest sind, selbst wenn man 3 oder 4 Wahlthemen hat, ist doch begrenzt. Da, glaube ich, gibt es viele große Möglichkeiten. In Dänemark gibt es Prüfungen, die sind 24 Stunden vorher gestellt, die Themen. Dann haben mehrere Schüler die Chance, diese Prüfung gemeinsam vorzubereiten und dann zu präsentieren.
An seiner Schule werden Prüfungssituationen teilweise anders geplant. Neue Formate sind gewollt und zugelassen, ergänzt Lehrerin Christine Prüß.
Indem ich zum Beispiel auch in Fach Mathematik Vorträge halten lasse, indem ich Gruppenarbeiten vorstellen lasse, indem ich sie gerade viel präsentieren lasse, sie sich dann wieder gegenseitig bewerten müssen und diese Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung der Schülerinnen und Schüler auch in die Bewertung insgesamt nachher mit eingehen.
Statt mehrere Klausuren zu genau bestimmten Zeitpunkten werden an der Jena-Plan-Schule Arbeiten über einen längeren Zeitraum gestreckt.
Die Schülerinnen und Schüler können über 2 Jahre eine Facharbeit schreiben, ungefähr Umfang nach so von 50 bis 60 Seiten, weit über das schulische Niveau eben hinausgehend in Projekten tatsächlich und dürfen damit tatsächlich auch Prüfungserlass konform eine mündliche Prüfung ersetzen und dürfen dann über ihre Facharbeit eine Verteidigung halten.
Eine Voraussetzung dafür, Schülerinnen und Schüler müssen geübt sein im Halten von Vorträgen. Kein Problem, sagt Finn.
Ich persönlich komme eigentlich ziemlich gut mit dem Reden vor anderen Menschen klar und deswegen genieße ich immer die Freiheit, die ich habe, wenn ich einen Vortrag ausarbeite, ob das jetzt alleine oder in der Gruppe ist. Und das ist ja auch was, was bei uns von klein auf wirklich geübt wird. Und das merke ich auch immer wieder.
Neue Prüfungskultur und neue Lernkultur bedingen und beflügeln sich an der Jena-Plan-Schule.
Meine kleine Schwester ist gerade in der 4. Klasse auch bei uns auf der Schule. Sie hat noch ab und zu Schwierigkeiten mit dem Reden. Aber dann denke ich an meine Zeit da zurück und da sehe ich, das ging mir ähnlich, aber jetzt komme ich total gut klar, jetzt bin ich in der Lage.
Wie können gute Prüfungen aussehen? Aus welchen formalen Bausteinen sollten sie bestehen? Björn Nölte, Gründungsmitglied des Instituts für zeitgemäße Prüfungskultur, nennt zunächst drei wichtige Aspekte. Moderne Prüfungsformate sollten immer
ein Teil von Schriftlichkeit beinhalten, mindestens zum Teil in der Schule entstanden sein und müssen darüber hinaus keinen höheren Aufwand bedeuten.
Hinzu käme eine grundsätzlich andere Perspektive auf das Prüfen.
Kern bedeutet zeitgemäße Prüfungskultur auch, Verantwortung zu teilen und Schülerinnen, Lernende mit einzubeziehen und ihnen sukzessive Freiräume zu schaffen, die mit eigener Entscheidung dann gefüllt werden können.
Dieser hierarchische Wandel könne nicht über Nacht umgesetzt werden. Und er sei immer abhängig von der jeweiligen Lerngruppe.
Man kann in unterschiedlichen Stufen Freiheitsgrade ermöglichen und muss das immer reflektiert machen in Abhängigkeit von dem, was man Lernenden dann auch an Verantwortung zumuten kann. Deswegen sachte Anpassung auf die jeweilige Situation.
Cornelia von Ilsemann benennt weitere Kriterien für moderne Prüfungsformate.
Erstens muss es anspruchsvoll sein und das heißt sowohl fachlich anspruchsvoll als auch überfachlich anspruchsvoll, was die Kompetenzen angeht. Dann sollte es die Schülerinnen und Schüler auch in der Stufe der nächsten Anforderungen erwischen. Also es muss für sie auch herausfordernd interessant sein. Dann müssen die Kriterien transparent sein. Nach meiner Erfahrung kann man die Bewertungskriterien auch sehr gut mit den Schülerinnen und Schülern bereden. Die haben nämlich auch eigene Vorstellungen und Ideen, die oft durchaus anspruchsvoll sind. Und dann soll es natürlich auch im Format ansprechend sein.
Die Bildungsexpertin könnte sich zum Beispiel ein Rollenspiel vorstellen, in dem SchülerInnen eine Enquete-Kommission nachbilden, die die Bundesregierung berät. Zum Beispiel mit der Fragestellung, sollen angesichts einer Corona-Epidemie Schulen dicht gemacht werden?
Eine oder einer von denen ist Epidemiologe, einer Arbeitssoziologe, eine oder einer Psychologin, eine möglicherweise Pädagogin und ein Jurist darf möglichst auch nicht fehlen. Sie sollen jetzt ein Gutachten schreiben, das fachlich die Argumente pro und contra erstmal aus dem Fach selber abbildet, als auch in der Diskussion sich einlassen auf die Perspektive des jeweils anderen und möglichst zu einer gemeinsamen Position kommen. Und wenn sie nicht zu einer gemeinsamen Position kommen, ein Minderheitengutachten schreiben.
So eine Aufgabe fordere SchülerInnen auf verschiedenen Ebenen heraus. Fördere beispielsweise Reflexion über eigenes und fremdes Wissen.
Wie sind wir auf unsere Fragestellungen gekommen? Welches Material haben wir genutzt? Wo war die KI dabei? Wo war sie nicht dabei? Aus welchen Gründen? Ja, nein. Wo haben wir uns gestritten? Wie haben wir einen Kompromiss gefunden oder gerade nicht gefunden und warum? Vielleicht auch, wie war unser Arbeitsprozess? Erst haben wir gebummelt, dann kamen wir ins Rennen, dann haben wir uns schlecht sortiert, dann mussten wir eine Nacht durcharbeiten oder wie immer.
So ein Rollenspiel, sagt Cornelia von Ilsemann, ist keine Absage an fachliche Inhalte. Das Gegenteil sei der Fall. Über Grenzen eines Faches können nur dann nachgedacht werden, wenn SchülerInnen souverän im Fach sind.
Wenn sie ihren eigenen Arbeitsprozess reflektieren können, B, Perspektivenwechsel über fachliche Grenzen hinweg beherrschen, wenn sie sich einlassen können, auch auf Positionen von anderen, was wir angesichts von Demokratiegefährdung besonders dringend brauchen, als auch ihren Arbeitsprozess und ihre Selbstregulationsfähigkeiten beherrschen, dann sind sie richtig gut vorbereitet für ein Studium, eine anspruchsvolle Ausbildung oder auch für Auseinandersetzungen und Lösungen innerhalb der Gesellschaft.
Hochindividualisierte Aufgaben und Prüfungsformate, das birgt für Lehrkräfte durchaus Unwägbarkeiten. Neu entwickelte Lernprojekte sind eben keine schulischen Standardsituationen. Probleme können auftreten, sie zu lösen, zeitraubend sein. Dana Wolfram-Gagel, Kunstlehrerin und Leiterin des Berliner Otto-Nagel-Gymnasiums, streitet das nicht ab. Sie sieht alternative Prüfungsformate aber dennoch als ein großes Versprechen, auch an Lehrerinnen und Lehrer.
Man muss sich in die Thematik einarbeiten, mit denen sich die Schülerinnen und Schüler auseinandersetzen. Insofern ist die Lehrkraft gefordert, muss sich darauf einlassen und hat erstmal mehr Arbeit. Aber es macht am Ende mehr Freude, weil die Ergebnisse am Ende besser werden. Also man sieht wirklich, wie Schülerinnen und Schüler sich entwickeln, Freude am Lernen haben und man selbst auch dabei Freude hat an den Ergebnissen.
Das war zum Beispiel bei einem ganz besonderen Prüfungsformat an ihrer Schule der Fall. Schülerinnen und Schüler setzten sich mit dem Namensgeber der Schule auseinander, dem Maler Otto Nagel. Es entstanden Malereien, Grafiken, Podcasts, die sich mit dem Leben und Werk kreativ auseinandersetzten und den politischen und zeithistorischen Themen seiner Kunst. Präsentiert wurden die Arbeiten bei Ausstellungen im Schloss Biesdorf und im Wedding. Zur Vernissage, organisiert und beworben von den SchülerInnen, kamen viele schulfremde Personen. Es wurden auch einige Szenen gespielt und gesungen.
Warum sind die Leute so träge und befreien sich nicht aus der Not?
Die Abiturientinnen Luisa und Mia erinnern sich gern.
Es war auch eine sehr große Ehre für die Schule, weil es, glaube ich, mit die erste Ausstellung von der Schule im Schloss Biesdorf war. Und da wurden gerade unsere Schulwerte auch im Zusammenhang mit Otto Nagel dargestellt. Und es war fächerübergreifend, viele Leute beteiligt. Und zum Beispiel ein DS-Kurs hat was vorgetragen zum Leben von Otto Nagel. Und zum Beispiel hat da unser Kunstzusatzkurs geholfen, zum Beispiel hier die Flyer nochmal zu layouten, Probe zu lesen. Und auch bei der letztendlichen Gestaltung des Raums haben wir auch nochmal mitgeholfen, drüber geguckt und einfach unterstützt.
Der Tag war sehr schön und man hat wirklich gespürt, dass alle Menschen da irgendwie sehr lange drauf hingearbeitet haben und da auch eben diese Erwartungen irgendwie erfüllen wollten. Und das hat auf jeden Fall geklappt.
Ein Riesenprojekt, für das sich Dana Wolfram-Gagel als verantwortliche Lehrerin Unterstützung organisierte.
Ich brauche Verbündete, weil das schaffen wir nicht alleine. Und ich hatte, also im Team haben wir gearbeitet, Teamteaching, und zwar ein Extern, ein Architekturhistoriker, dann ein bildenden Künstler, der aktuell auch eine Ausbildung zur Lehrkraft hier durchführt. Das schultert nun mal die Aufgaben, weil wenn man rausgeht und so groß aufstellt mit so vielen Schülerinnen und Schülern und auch noch Beteiligten, dann schafft man das nicht mehr alleine und das Teamteaching ideal.
Auch sie selbst habe beim Projekt viele neue Erfahrungen gemacht. Durch das gemeinsame Lehren.
Ich habe auch bei der Ausstellungseröffnung der Senatoren gesagt, das ist der richtige Weg zu gehen, Teamteaching, dass Kolleginnen und Kollegen aber ausgebildet werden müssen, weil es funktioniert nicht so einfach. Man hat unterschiedliche Ansätze, also Pädagoginnen und Pädagogen sind doch schon anders geschult und gehen doch anders mit Schülerinnen und Schülern um als ein Architekt, der hat andere Vorstellungen von dem, was man eigentlich können muss. Und das muss man abgleichen.
Julia Königs, die am Berliner Otto-Nagel-Gymnasium unter anderem Deutsch und Geografie unterrichtet, ist davon überzeugt, dass sich der Mehraufwand bei alternativen Lern- und Prüfungsformaten im Rahmen halte.
In der Planung teilweise aufwendiger, ja, aber in der Durchführung kann es auch letztendlich eine Entlastung sein. Das heißt, ich habe ja nicht 30, 33 Schülerinnen und Schüler auf einmal, die was von mir wollen oder eine Frage haben, sondern das kommt ja in dem Prozess und das kann dann auch wiederum erleichternd sein.
Und eine persönliche Bereicherung.
Es macht halt Freude. Also wenn man am Ende sich so ein Video anguckt und sieht, wow, das haben die Schülerinnen und Schüler gelernt, das ist natürlich auch ein bisschen eine Belohnung für einen selbst als Lehrkraft. Und dass man da auch sieht, okay, darum mache ich den Job auch. Und nochmal eine neue Form der Motivation, dass man dann nach so einem alternativen Prüfungsformat sagt, okay, ich möchte eigentlich mehr, ich möchte weitermachen und da künftig auch weiter ansetzen.
Die Rostocker Lehrerin Christine Prüß hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Möglicher Mehraufwand bei alternativen Prüfungsformaten lasse sich durch die damit verbundene neue Lernkultur der SchülerInnen schultern.
Ich kann mir aber durch das Arbeitssystem an der Schule eben auch die Freiheiten während des Unterrichts nehmen, individuelle Schülergespräche einfach zu führen, weil die Schüler viel mehr selbstständig arbeiten und ich dann die Möglichkeit habe, mir den einen Schüler einfach rauszunehmen, sodass das zeitlich nicht mehr Aufwand unbedingt für mich bedeutet.
Lehrkräfte fragen zu Recht natürlich immer nach dem Aufwand und große Widerstände gegen Veränderungen entstehen dadurch, dass ein höherer Aufwand vermutet wird. Deswegen gibt es schlaue Bundesländer, die gerade neue Formate entwickeln. Bei allem, was entwickelt wird, muss man gucken, dass der Aufwand nicht steigt.
Sagt Björn Nölte, Referent der Schulaufsicht der Schulstiftung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz ist. Er ist davon überzeugt, dass eine Schule ohne Noten zeitliche Freiräume für Lehrkräfte schaffe.
Und ich glaube, es liegt viel Potenzial darin, diesen immensen Korrekturaufwand, den wir den Lehrkräften zumuten, um Noten zu begründen, also weniger als Information für die Schülerinnen und Schüler, sondern mehr, um die Note zu begründen und abzusichern gegen Einwände, dass wir diesen Aufwand, der Lehrkräfte immens stresst, abbauen und eher investieren in einen Aufwand, der sich dann in diesen zeitgemäßen Formaten niederschlägt.
Seine Forderung?
Weniger stumpfes, sinnloses Korrigieren, was sich niemand anguckt, und dafür eher Zeit und Energie für Lehrkräfte, differenzierte Materialien zu suchen, die dann angeboten werden können in neueren Formaten.
Er selbst habe das so in seiner Zeit als Gymnasiallehrer gemacht. auch in Absprache mit seinen Schülerinnen und Schülern.
Dass ich diese Klassenarbeiten nicht nach Schema F in der Tiefe korrigieren konnte, wie ich das sonst gemacht habe. Das heißt, die Korrektur fiel geringer aus, war spezifisch bezogen auf die Bewertungskriterien, die da jeweils eine Rolle spielten. Aber die Schülerinnen hatten den Freiraum, sich selbst ihre eigene Klassenarbeit quasi zu generieren, mitsamt auch sinnvoller Bewertungskriterien, die jeweils unterschiedlich ausfielen. Und das war eine Klassenarbeit ohne Stress, ohne Angst, mit hoher Motivation und ziemlich guten Leistungen.
Auch Bildungsexpertin Cornelia von Ilsemann ist überzeugt, dass eine neu justierte Lern- und Prüfungskultur in der Summe keinen zeitlichen Mehraufwand bedeuten muss. Wenn SchülerInnen selbstbestimmt und selbstkoordiniert arbeiten, könnten Lehrerinnen und Lehrer flexibler planen und gewonnene Zeit zur Reflexion und Diagnose nutzen.
Wie weit sind Sie? Welche Fragen haben Sie? Welche Materialien müssen Sie möglicherweise noch nutzen? Wo brauchen Sie noch mal einen Tipp? Wo muss man das Tempo ein bisschen rausnehmen? Genau dafür hat man die Zeit im Rahmen eines solchen Projektes, wenn die Schülerinnen und Schüler sehr viel unabhängiger arbeiten. Und die Transparenz hat man vor allen Dingen. Und dann kann man Schülern auch gezielt helfen und muss aber anderen nicht immer an der Seite stehen und sagen, zeig mir doch mal, wie weit du bist, wenn die sich nur gestört fühlen und es ganz prima alleine hinkriegen.
Im föderalen Bildungssystem der Bundesrepublik gibt es immer wieder den Ruf nach bundesweit einheitlichen Prüfungen. Zum Beispiel mit einem Zentralabitur, das es in einigen Bundesländern gibt, oder mit dem französischen BAC bzw. der Matura in Österreich oder früher in der DDR. Beim Zentralabitur bekommen alle Schülerinnen und Schüler landesweit zum gleichen Zeitpunkt die gleichen Fragen. Martin Plan, Leiter der Rostocker Jena-Planschule, befürwortet er eine Öffnung bestehender Prüfungsformate und Situationen.
Wir brauchen nicht nur die klassischen Prüfungen von März bis Mai oder die zentralen Prüfungstermine und dann die mündlichen Prüfungen im Anschluss alle sehr kompakt hintereinander, sondern wir brauchen eigentlich die Möglichkeit, die später im Leben auch ist, dass man die Prüfungen über einen gewissen Zeitraum streckt, dass man andere kollaborative Formate findet.
Björn Nölte erkennt zumindest in manchen Bundesländern gesteigerten Ehrgeiz, die Prüfungskultur dahingehend zu reformieren.
Es wäre utopisch zu glauben, dass sich in dem Bereich Dinge über Nacht komplett verändern. Aber ich habe schon den Eindruck, dass sich in den letzten 4-5 Jahren eine ganze Menge verändert hat. Es gibt schon Fortschritte, zum Beispiel in der neuen Verordnung des Saarlandes, den Ambitionen, die in Nordrhein-Westfalen und in Hamburg passieren. Aber bis das in der Breite ankommt, dauert es, glaube ich, schon auch noch eine Weile.
Für das zaghafte Agieren der meisten Bundesländer gäbe es unterschiedliche Gründe.
Das hat zu tun mit eigenen subjektiven Erfahrungen, eigenen subjektiven Theorien darüber, was Prüfung zu sein hat. Das hat zu tun mit einer sehr, sehr großen Angst davor, was justiziabel ist oder was im Bereich des Rechts möglich ist. Und es hat zu tun auch mit Sachverstand, ja, dass in einigen Bundesländern eben an entscheidenden Stellen auch Sachverstand zur Beratung und in Entscheidungswege einbezogen wird, was den Weg zu Veränderungen beschleunigt.
Cornelia von Ilsemann ist davon überzeugt, dass sich alle Ebenen, also Schulen, Schulträger, Schulaufsicht, gemeinsam auf den Weg machen müssen.
Reformschulen sagen natürlich, wir sind die Akteure und die Behörden und Ministerien bremsen uns immer aus. Wir würden doch gerne sehr viel mehr. Ich kenne viele Ministerialvertreter, die sagen, wenn die Schulen doch ein bisschen innovativer wären und nun haben sie die und die Möglichkeiten und Spielräume und nutzen das gar nicht. Das Interessante ist, dass beides stimmt.
Sie ist dennoch hoffnungsvoll.
Auch auf der politischen Ebene und auf der administrativen Ebene gibt es natürlich einen Druck, gesellschaftlich Veränderungen wiederum in Schule sich wiederfinden zu lassen. Und nach meiner Erfahrung wird dann ein Schuh drauf, wenn das gut ineinander greift, wenn die einen auf die anderen hören, wenn die miteinander in den Dialog kommen, dann kommt man voran. Ich würde nicht sagen, dass das nur bottom-up von den Schulen aus oder nur top-down von oben gelingen kann, dann geht's meistens schief.
2024 habe es erste wichtige und richtige Schritte gegeben.
Ein Jahr, in dem die Chancen, dass sich etwas verändert, deshalb so groß sind, weil die Kultusministerkonferenz eine Vereinbarung über die gymnasiale Oberstufe erneuert hat. Das mussten sie tun, weil das Bundesverfassungsgericht das von ihnen wegen der Gleichwertigkeit der Noten erwartet hat. Da steht zum ersten Mal etwas über Bewertung und Klausuren drin. Und da steht drin, bis zu einem Drittel der Klausuren darf man ersetzen durch gleichgestellte Leistungen. Nun müssen alle Länder ihre Verordnungen ändern. Und dann gucken sie auf Pilotschulen, auf gute Praxis, die etliche Schulen entwickelt haben.
Zugleich hat Cornelia von Ilsemann Verständnis, wenn Lehrerinnen und Lehrer in neuen Prüfungsformaten auch Risiken erkennen. Schülerinnen und Schüler könnten unterschiedlich schnell überfordert sein.
Das ist ein Argument, das ich sehr ernst nehme. Wenn Schülerinnen und Schüler nicht darauf gut genug vorbereitet werden, wenn sie nicht solche offeneren Lernformate, in die wirklich gut eingeführt werden, dann sind diejenigen, die aus Elternhäusern kommen, die bildungsferner sind, benachteiligt. Und darum muss man sehr genau gucken, welche Schülerinnen und Schüler brauchen welche Unterstützung und welche wachsen und strahlen und kriegen das alleine hin.
Grundsätzlich sei eine erfolgreiche Reform aber nicht an bestimmte Schulformen gebunden, findet Lehrerin Julia Königs vom Berliner Otto-Nagel-Gymnasium.
Wir sind ja als Schule Teil des Schulversuchs. Und in diesem Schulversuch sind ja Gymnasien, Sekundarschulen, weiterbildende Schulen. Und die arbeiten halt alle nach ihren Möglichkeiten. Natürlich muss man immer die Aufgabenformate an die Schülerinnen und Schülerschaft anpassen. Das ist klar. Aber zu sagen, das ist nicht möglich auf Grund der Schulform, an der ich mich befinde, da würde ich ganz klar sagen, das stimmt nicht. Man braucht Mut und Kreativität, um was umzusetzen.
Und Schulleiterin Dana Wolfram-Gagel ergänzt.
Was wichtig ist, dass wir transparent bleiben. Also wir müssen transparent sein in dem, was wir machen. Wir müssen fair bleiben in der Bewertung. Und dann erfahren wir ausschließlich Unterstützung durch die Schulaufsicht, ja, und auch durch unsere Elternschaft. Und ich glaube, das hat damit zu tun, weil wir unser Wissen teilen.
Eine ihrer wichtigsten Botschaften ist dabei:
Die alternativen Prüfungsformate müssen gelebte Wirklichkeit werden. Also es sind keine Alternativen, sondern es sind die Dinge, die notwendig sind, um sich dem Leben stellen zu können. Also ist der Begriff eigentlich schon falsch.
Das war die dritte Folge unseres sechsteiligen Böll-Spezials zur neuen Lernkultur. In der nächsten Folge beschäftigt sich Julia Eickmann mit der Frage, wie Schule zu nachhaltiger Entwicklung beitragen kann. Du findest diese und alle anderen Episoden dort, wo du auch diese Folge gefunden hast. Hast du Fragen, Anregungen oder Kritik? Dann schreib uns eine Mail an podcast@böll.de. Mehr Infos zu den Themen dieser Folge findest du übrigens auch in den Shownotes. Mein Name ist Heiko Kräft. Vielen Dank für dein Interesse. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs.
Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.